HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Daniel Donat. Guten Morgen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Mehr als 2,5 Millionen Kinder leiden in Deutschland unter einem Suchtproblem ihrer Eltern. Sie gelten als vergessene Kinder. Um auf ihre Schicksale aufmerksam zu machen, beginnt heute die Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. Ein Anlass für unser heutiges Himmel und Erde Sonntagsthema, die Gesellschaft im Rausch. Außerdem in dieser Sendung, wie umgehen mit einem nicht mehr zeitgemäßen Bild des Judentums in deutschen Schulbüchern und wie viel Islamkritik darf sein. Frankreich diskutiert über den Fall Milah. Zunächst soll es aber um ein Gebet gehen. Es gibt Sachen, an denen wird ja eigentlich nicht gerüttelt. So zum Beispiel an dem Vaterunser. Es ist das meistgesprochene Gebet weltweit und soll ja sogar von Jesus selbst stammen. Doch ausgerechnet dieses Gebet soll jetzt umformuliert werden, und das in Italien, dort wo der Papst zu Hause ist. Es geht um die sechste Bitte, und führe uns nicht in Versuchung. Die katholische Kirche in Frankreich hat diese Bitte bereits vor 2 Jahren geändert, und auch viele deutsche Christinnen und Christen sehen Änderungsbedarf.
Und führe uns nicht in Versuchung.
Das ist schon ein Gottesbild, das meiner Vorstellung von Gott widerspricht,
sagt Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich sehe Gott nicht als Marionettenspieler, der uns mal eine kleine Versuchung im Leben vor die Füße legt und wenn wir ihr dann erliegen, sagt, ha, ertappt.
Das sieht auch Jochen Arnold so. Der evangelische Theologe und Kirchenmusiker gibt zu bedenken:
Es gibt Momente im Leben, wo uns Gott ganz fremd ist, wo er rätselhaft fern ist von uns. Und wo es dann tatsächlich für uns so aussieht, als sei er die Ursache für dies alles.
Eben auch für das Übel in der Welt. Die 6 Worte dieser Vaterunser-Bitte werfen grundlegende theologische Fragen auf. Es gehe letztlich um das Gottesbild des Christentums, sagt der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner.
Diese Frage entscheidet sich eben darin, ob Gott wirklich den Menschen ins Heil führen will oder ob er den Menschen so ins Böse führt durch Versuchungen, dass der Mensch nicht mehr ins Heil gelangen kann.
Gott wolle aber nicht den Tod eines Sünders, sondern den Weg zum Leben. Deshalb befürwortet Zulehner die geänderte italienische Fassung, in der es nun heißt: Überlass uns nicht der Versuchung. Auch Gebetstexte würden dem Wandel unterliegen. So heißt es im Ave Maria nicht mehr wie früher unter den Weibern, sondern unter den Frauen.
Die Texte des Betens bedürfen immer einer gewissen Affinität mit der Entwicklung der Sprache und der jeweiligen Kultur.
In Deutschland lehnen bislang sowohl die katholische Deutsche Bischofskonferenz als auch die EKD eine Änderung der Vaterunser-Bitte ab. Doch Hans Mörter, evangelischer Pfarrer der Kölner Lutherkirche, ficht das nicht an. Seit 2 Jahren wird in seiner Gemeinde gebetet:
Und lass uns nicht der Versuchung erliegen. Und das war für mich ganz, ganz befreit, endlich aus dieser Falle rauszukommen, wo ich als Student schon gesagt habe, wie, Gott führt uns in Versuchung.
Margot Käßmann befürchtet allerdings, dass Änderungen beim Vater Unser nur zu ewig langen Auseinandersetzungen in den Kirchen führen würden. Deshalb will sie alles beim Alten lassen, aber...
Im Grunde ist die Diskussion hilfreich, mal zu überlegen, was sagen wir da eigentlich jeden Sonntag und stimmt das mit dem, was ich mir von Gott denke, überein? Und wenn die jetzige Debatte Menschen darüber nachdenken lässt, dann ist sie in sich schon sinnvoll.
Christen in Deutschland diskutieren darüber, ob die 6. Bitte des Vaterunser verändert werden soll. Michael Hollenbach berichtet. Ich hasse die Religion und den Koran, er ist voller Hass. Das sagte die 16-jährige Französin Mila in einem Instagram-Video, nachdem sie im Netz als dreckige Lesbe beleidigt wurde. Seitdem bekommt sie Morddrohungen und steht unter Polizeischutz. Zur Schule gehen kann sie nicht mehr. Der Streit ging so weit, dass sich sogar die französische Politik einschalten musste. Wie weit darf Islamkritik gehen? Aus Paris, hr-Inforeporter Jürgen König.
Es ist kein ganz großer Streit, der in der französischen Öffentlichkeit über den Fall Mila entbrannt ist, aber doch einer, der seit Tagen immer wieder in den Medien und sozialen Netzwerken für neue Erregungsschübe sorgt. Wie weit geht die Meinungsfreiheit? Lässt sie auch Religionskritik zu? Ja, natürlich, sagen die einen, doch wo eine Religion beschimpft, Gläubige beleidigt werden, fällt die Antwort schon nicht mehr so eindeutig aus. Im Mittelpunkt des Streits steht die 16-jährige Schülerin Mila, die inzwischen in Frankreich eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Wie Mila der Tageszeitung Libération erzählte, begann alles mit einem Live-Video auf Instagram, indem sie sich mit einer lesbischen Bekannten über die Schönheit arabischer Frauen unterhielt. Dabei habe sich ein muslimischer Mann eingemischt und sie als dreckige Lesben beschimpft. Erst daraufhin habe sie auf Instagram jenes Video veröffentlicht, um das sich der jetzige Streit dreht. In dem Video sagt Mila:
Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans.
Der Koran ist eine Religion des Hasses. Es ist nichts als Hass darin. Der Islam ist scheiße. Ich sehe das so. Ich sage, was ich denke.
L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain.
Die Reaktionen auf das Video ließen nicht lange auf sich warten und sie fielen heftig aus. Mila erhielt so viele Morddrohungen, dass sie unter Polizeischutz gestellt wurde. Auf Anraten der Polizei ging sie nicht mehr zur Schule. Zu anhaltendem Streit kam es, nachdem sich Justizministerin Nicole Belloubet im Sender Europe 1 geäußert hatte. Morddrohungen seien absolut inakzeptabel, sagte sie. Und weiter?
L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience.
Die Beleidigung der Religion ist ein Angriff auf die Gewissensfreiheit. Das ist schwerwiegend, aber es rechtfertigt natürlich niemals solche Drohungen.
Mais ça n'a pas à voir avec la menace.
Schockierend seien diese Worte gewesen, kommentierte Richard Malka, der Anwalt der 16-jährigen Schülerin. Mit diesen Worten habe die Justizministerin die Propaganda der Islamischen Weltliga nachgeplappert und deren Forderung, Gotteslästerung zu bestrafen. Die Ministerin bezeichnete ihre Worte später als unglücklich, doch die Polemik war nicht mehr aufzuhalten. Auf den Internetseiten der Zeitschrift Charlie Hebdo etwa erschienen sogleich Karikaturen dazu, etwa Nicole Belloubet, voll verschleiert, Titel »Flirt der Justizministerin mit den Bärtigen«. Der Generaldelegierte des französischen Islamrats, Abdallah Zekri, kritisierte ebenso diese Karikaturen wie die Schülerin Mila. Im Südradio sagte er: Ihr jugendliches Alter ist doch keine Entschuldigung für solche Beleidigungen. Sie wusste genau, was sie tat. Sie hat Wind gesät und Sturm geerntet. Nun muss sie die Folgen tragen. Natürlich bin ich gegen diese Morddrohungen. Auch die Freiheit des Wortes ist wichtig, natürlich. Aber das hatte jetzt nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das war eine Beleidigung, eine Provokation. Und sie wusste genau, was sie tat. Diese Äußerungen nannte wiederum die Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter, Marlène Schiappa, unwürdig und kriminell. Und doch eröffnete die Staatsanwaltschaft zwei Ermittlungsverfahren gegen diejenigen, die die 16-Jährige im Internet bedrohten und dabei auch private Daten der Schülerin veröffentlichten, aber auch gegen die Schülerin selbst wurde ermittelt, wegen des Verdachts der Hassrede in den sozialen Netzwerken. Derlei steht in Frankreich seit einem Jahr unter Strafe. Dieses Verfahren wurde inzwischen wieder eingestellt. Und Innenminister Christophe Castaner setzte in der Nationalversammlung den Worten der Justizministerin dieses entgegen. In diesem Land gibt es den Tatbestand der Gotteslästerung nicht. Und wir garantieren, es wird ihn mit dieser Regierung niemals geben. Die freie Meinungsäußerung in unserem Land ermöglicht es jedem, eine Religion zu kritisieren. Auch die junge Mila konnte das tun und es ist inakzeptabel, sogar unerträglich, dass einige im Namen der Institution, die sie vertreten, sagen, dass dies verboten war. Mit seinem entschiedenen Auftreten konnte der Innenminister den öffentlichen Streit vorerst beruhigen. Doch jener Satz der Justizministerin, wonach die Beleidigung der Religion ein Angriff auf die Gewissensfreiheit sei, wird in der Öffentlichkeit immer wieder zitiert, oft gefolgt von der Frage, lässt Frankreich sich in seiner Kritik am Islamismus zu sehr einschüchtern, aus Angst vor Repressalien?
Jüdische Gemeinden in Deutschland bekommen seit Jahren Zulauf. Dennoch fühlen sich einige Jüdinnen und Juden immer noch fremd. Fremd, weil sie von der Gesellschaft häufig als anders wahrgenommen werden. Das liegt auch daran, dass hierzulande viele gar keine Juden kennen. Auch wird in Medien und Schulbüchern oft das traditionelle Bild von orthodox lebenden Gläubigen vermittelt. Etwa das des orthodoxen Juden mit Schläfenlocken. Dass längst nicht alle Juden so traditionell leben, wird häufig einfach mal ausgelassen. Um daran etwas zu ändern, organisiert der Zentralrat der Juden gemeinsam mit dem Verband Bildungsmedien eine Workshop-Reihe und nimmt das Thema Judentum in Schulbüchern genauer unter die Lupe.
Wir haben ein Lehrwerk Da gab es ein Foto eines ultraorthodoxen Juden, wie man sich ihn vorstellt, mit Schläfenlocken, augenscheinlich nicht in Deutschland aufgenommen. Und der dazugehörige Text lautet: eine Beobachtung auf der Straße.
Schau mal, Mama, was ist das für ein seltsamer Mann da drüben, sagte Florian, als er mit seiner Mutter in Stuttgart über die Straße ging.
In Stuttgart wird man eine solche Person sicherlich nicht antreffen und die Zuschreibung als seltsam ist eine negative Zuschreibung.
Sheila Erlbaum ist Bildungsreferentin beim Zentralrat der Juden in Deutschland.
Dann haben wir die Problematik häufig, dass Juden als fremd dargestellt werden und als geheimnisvoll. Und von da ist es einfach nicht mehr weit, zu sagen, die Juden haben was zu verheimlichen. Letzten Endes führt das auch in die Richtung von Verschwörungsmythen am Ende.
Sheila Erlbaum ist bei der Analyse schulischer Religionsbücher des Öfteren auf solch klischeehafte Darstellungen des Judentums gestoßen. Auch Martin Kloke, im Cornelsen Verlag zuständig für den Bereich Ethik, Religion und Philosophie, kennt diese Klischees.
Gerade im Religionsunterricht ist das eine beliebte Stolperfalle, dass man sich im evangelischen oder katholischen Religionsunterricht auf Kosten des Judentums zu profilieren versucht. Und das sind häufig unbewusste Prozesse.
Aber es geht nicht nur um unbewusste Prozesse der Profilierung, sondern auch um falsche Behauptungen.
An einer Stelle ging es darum, welche Rolle Jesus im Judentum hat. Und da wurde in einem Schulbuch keck behauptet, dass Jesus zwar von den Juden nicht als Messias angesehen wird, aber wohl als Prophet.
Was allerdings der islamischen Sichtweise entspricht.
Aus jüdischer Perspektive hat Jesus eigentlich keine Funktion, keine religiöse Funktion. Er ist bestenfalls ein Wanderprediger, aber mehr auch nicht.
Der Historiker Dirk Sadowski arbeitet im Braunschweiger Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung. Er hat in einer deutsch-israelischen Schulbuchkommission das Bild des Judentums vor allem in Geschichtsbüchern untersucht. Sein Fazit: Die Darstellung des Judentums wird oft auf die drei Gs reduziert. Geld, Ghetto und gelber Fleck.
Also jüdische Geschichte darf nicht nur als Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte gezeigt werden. Juden waren nicht nur Opfer in der Geschichte, sondern auch handelnde Subjekte, die Geschichte selbst gestaltet haben.
Verlagsredakteur Martin Kloke hat noch einen weiteren Wunsch an die Kultusminister, die letztlich für die Lehrpläne zuständig sind.
Die Lehrpläne in Deutschland bis heute haben eigentlich keine Antenne für den Antisemitismus nach 1945. Und seit dieser Zeit ist Antisemitismus im Orkus der Vergangenheit versunken. Und wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Und insofern ist da sicherlich ein Manko, wo wir auch als Bildungsmedienverlage dazu anregen würden, den gegenwärtigen Antisemitismus in den Fokus zu nehmen und mit aufzunehmen. Ja.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach.
HR Info. Himmel und Erde.
Etwa jedes sechste Kind in Deutschland lebt in einer Familie, in der Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit zum Alltag gehören. Ein Alltag, der auch die Zukunft dieser Kinder stark beeinflusst, denn sie sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, den Weg ihrer Eltern zu wiederholen. Abhängig zu werden und psychische Schäden zu erleiden. Wie hart der Alltag dieser Kinder ist, spielt in der Öffentlichkeit aber kaum eine Rolle. Um daran was zu ändern, startet heute die Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. Darüber, wie diesen Kindern geholfen werden kann und wie sie dem Kreislauf Sucht und Krankheit entkommen können, hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse mit Henning Mielke gesprochen, einer der Initiatoren der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien.
Herr Mielke, warum sprechen Sie bei Kindern aus Suchtfamilien von vergessenen Kindern?
Ja, das liegt zum einen daran, dass diese Kinder sehr still leiden. Ja, die wollen ihre Eltern schützen. Die wollen auf keinen Fall, dass irgendjemand im Außen, in der Außenwelt mitbekommt, dass es in der Familie ein wirklich gravierendes Problem mit einem Suchtmittel gibt. Und deswegen agieren diese Kinder sehr vorsichtig. Und sie, man kriegt es häufig gar nicht so mit, wie sehr sie leiden. Und sie schützen ihre Eltern, indem sie nach außen hin vorgeben, es ist eigentlich alles in bester Ordnung im Hause. Ja? Deswegen sind sie vergessen. Das andere ist aber auch, unsere Politiker haben sie vergessen. In unseren Sozialgesetzen kommen diese Kinder nämlich überhaupt nicht vor. Das heißt, sie haben bis heute keinen gesetzlichen Anspruch auf Beratung und Hilfe. Und die Bundesregierung ist im Moment gerade dabei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es soll sich da auch was ändern. Ich hoffe, dass es sich in die richtige Richtung ändert.
Sie haben gesagt, Herr Mielke, von außen kriegt man oft gar nicht mit, wie sehr ein Kind aus so einer Familie leidet. Helfen Sie uns mal zu verstehen, wie erlebt es das Kind?
Also das Kind erlebt natürlich in der Familie ein sehr hohes Stressniveau. Süchtige Eltern sind sehr wechselhaft in ihren Emotionen. Das kann sein, dass die im einen Moment ganz zugewandt und freundlich zu dem Kind sind und im nächsten Moment, wenn einfach die Stimmung sich ändert aufgrund des Konsums, da können sie dann sehr aggressiv sein. Und die Kinder sind einem permanenten emotionalen Wechselbad ausgeliefert. Und das ist sehr schädlich für die Hirnentwicklung. Ja, die Kinder werden zu kleinen Krisenmanagern und diese Gehirne sind permanent auf Stressbewältigung gepolt. Und das ist dann leider eine Programmierung, die dieses Gehirn im Erwachsenenleben dann halt auch beibehält. Und deswegen haben diese Kinder eine hohe Wahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter oder auch in der Adoleszenz selber eine Suchtstörung zu entwickeln oder eine psychische Erkrankung. Also etwa 2/3 dieser Kinder werden später krank. Das ist natürlich ein irrsinnig hoher Prozentsatz.
Damit es nicht so weit kommt, welche Unterstützung bräuchten diese Kinder?
Also was die wichtigste Unterstützung für die Kinder ist, ist menschliche Zuwendung. Sie brauchen in ihrem sozialen Umfeld wenigstens einen Menschen, bei dem sie andocken können. Also ein Mensch, der absolut vertrauenswürdig ist, der dem Kind Zuwendung gibt, der dem Kind das Gefühl vermittelt, du bist ein wertvoller Mensch und der dem Kind eventuell, auch wenn das Vertrauensverhältnis zu dem Kind stark genug ist, sagen kann, du, deine Eltern haben eine Krankheit und du bist an dieser Krankheit nicht schuld. Das glauben die Kinder nämlich. Die übernehmen wirklich die Verantwortung für die Sucht der Eltern. Und das ist eine unglaubliche emotionale Bürde. Und wenn eine Oma beispielsweise dem Kind sagen kann, du, die Trinkerei von deinem Papa, das ist eine Krankheit, du hast keinerlei Möglichkeit, das zu unterbinden und du bist auch nicht der Grund, warum er trinkt. Das ist für die Kinder eine ganz wichtige präventive Botschaft.
Jedes einzelne Kind, das von der Sucht der Eltern betroffen ist, braucht eine solche Unterstützung. Das ist die eine Seite, aber Sie haben es auch angedeutet, es gibt so eine gesellschaftliche Seite. Mich interessiert nochmal Rauschmittel, wie gerade zum Beispiel auch Alkohol, sind ja gesellschaftlich eigentlich breit akzeptiert, aber die negativen Folgen werden oft verheimlicht. Muss sich eigentlich die Haltung und Einstellung der Gesellschaft auch gegenüber Sucht und Rauschmitteln ändern?
Absolut. Wir haben eine sehr verlogene Haltung, insbesondere im Umgang mit Alkohol in der deutschen Gesellschaft. Derjenige, der viel verträgt und hinterher gerade noch gerade auf den Strich gehen kann, nachdem er sich viel Alkohol eingeholfen hat, der kriegt auf die Schulter geklopft, Mensch, du bist ein Kerl oder eine Kerlin, alle Wetter. Und wenn derselbe Mensch 3 Jahre später die Kontrolle über seinen Konsum verloren hat, dann ist derjenige den gesellschaftlichen Tod gestorben. Und diese gesellschaftliche Haltung, ich würde es wirklich als eine Doppelmoral bezeichnen, die ist für die Betroffenen katastrophal, die ist auch für die Familien katastrophal. Weil diese Scham, wir haben ein Suchtproblem in der Familie, die verhindert es geradezu, dass betroffene Familien sich Hilfe suchen. Weil man fürchtet, wenn das publik wird, dann sind wir bei allen in der Nachbarschaft unten durch, vielleicht verliert derjenige den Arbeitsplatz. Das sind diese Ängste, die damit zusammenhängen. Und dann bleiben solche Familien wirklich sehr, sehr lange in dieser Isolation aus Scham und Schuld und der Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen. Und die Kinder sind Geiseln dieser Situation. Die Kinder sind dann Geiseln der Sucht.
Wir haben gerade gehört, wie Kinder aus Suchtfamilien unterstützt werden können. Doch wie sieht es in der Realität aus? HR-Inforeporter Raphael Stübig war mit einem Sozialarbeiter in einer der betroffenen Familien unterwegs.
Drogenhilfe Darmstadt, Reinecke.
Sozialarbeiterin Heike Reinecke an ihrem Arbeitsplatz im Zentral der Drogen- und Suchthilfe des Diakonischen Werks am Darmstädter Herrengarten. Seit gut 20 Jahren kümmert sie sich dort um drogenabhängige Erwachsene aus Darmstadt und Umgebung.
Und irgendwann mal war aber klar, wir müssen die Kinder in den Blick nehmen, weil es wurden immer mehr. Aufgrund der flächendeckenden Substitutionsprogramme in den 90er Jahren sind die Frauen einfach wieder fruchtbarer geworden. Das heißt, im Dunstkreis der Drogenhilfe sind wesentlich mehr Kinder aufgetaucht wie vorher.
Der Arbeitsschwerpunkt sind immer noch Drogensüchtige über 18 Jahren. Mit dem Programm Fit Kids kümmern sich Heike Reinecke und 2 Kolleginnen seit gut 10 Jahren, nebenbei aber auch um Kinder von suchtkranken Eltern.
Und es hat lange gedauert, überhaupt das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Also die Angst der Eltern ist groß, das Jugendamt kommt und nimmt die Kinder weg. Und was ein guter Einstieg ist, ist immer, wir alle wollen, dass es deinen Kindern gut geht und dass deine Kinder nicht unsere nächsten Klienten werden.
Denn Sucht ist eine Familienkrankheit und Kinder von Alkoholikern oder Drogenabhängigen besonders gefährdet für eine eigene Suchtkarriere. Das Darmstädter FitKids-Team hilft derzeit gut 20 betroffenen Familien. Mehrmals im Jahr gibt es Ausflüge in Freizeitparks und dank Spendengeldern kann jedes Jahr einigen Kindern aus Suchtfamilien auch eine Reittherapie ermöglicht werden.
Da sind Kinder dabei, die sich erstmal überhaupt nicht trauen, sich in die Nähe von dem Pferd zu wagen. Die werden dann ganz behutsam an das Pferd rangeführt und aus meiner Erfahrung hat es ganz große Eindrücke hinterlassen auch.
Ein ganz neues Angebot bietet das Darmstädter FitKids-Team jetzt zum Auftakt der Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. Eine Kindergruppe, die sich regelmäßig trifft.
Und in dieser Gruppe geht es darum, zum Beispiel die Motorik auch zu stärken, ne? Wo die Kinder kreativ sein können, wo es um Teamfähigkeit geht.
7 Kinder suchtkranker Eltern aus dem Raum Darmstadt sind zum Start der Gruppe bereits angemeldet. Das anfängliche Misstrauen gegenüber Heike Reinecke und ihren FitKids-Kolleginnen ist längst verflogen.
Die Jahre haben wirklich gezeigt, dass wir mittlerweile wirklich eine Akzeptanz unter unseren Klienten haben, was die Sorge für die Kinder angeht und dass wir eine gute Arbeit machen.
Wenn wir an Rausch denken, kommt uns nicht unbedingt eine christliche Kirche als Ort rauschhaften Erlebens in den Kopf. Aber religionsgeschichtlich ist der religiöse Rausch, die Trance, weit verbreitet. So zum Beispiel bei den drehenden Derwischen aus dem türkischen Konya, die sich in Ekstase tanzen, um mit Allah in den Kontakt zu kommen. Derartige rituelle Trancezustände gehören in fast allen Kulturen zum religiösen Repertoire. Darüber hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück gesprochen.
Herr von Brück, Trance, was ist das eigentlich genau für ein Bewusstseinszustand?
Es ist ein Bewusstseinszustand, der sich vom Wachen und auch vom Traum und natürlich vom Tiefschlaf dadurch unterscheidet, dass Raum und Zeit ganz anders empfunden werden, dass das, was wir im normalen Wachzustand als Widersprüche empfinden, in einer Einheit zusammenfallen kann und dass sich das Individuum, was diesen Trancezustand wahrnimmt, als eher aufgelöst, in einer großen Einheit aufgelöst empfindet. Man hat seit William James, dem Philosophen und Psychologen, solche Trancezustände zum ersten Mal nicht mehr als pathologische oder krankhafte Zustände beschrieben, sondern als eben in der Religionsgeschichte sehr häufig vorkommende und gesuchte Zustände eines alternativen oder veränderten Bewusstseinszustandes. Der Begriff dafür ist im Englischen halt und Amerikanischen Altered States of Consciousness.
Sie haben es gesagt, Herr von Brück, manchmal wird das richtig gesucht. Welchen Sinn hat Trance im religiösen Zusammenhang? Was will man damit erreichen?
Man will diese direkte Erlebnis der Verschmelzung mit dem Unendlichen oder mit Gott erleben. Ich glaube, wir haben das zum Beispiel auch bei einigen christlichen, charismatischen Kirchen in den USA und in Südamerika, dass man mit bestimmten Kakteen oder anderen von Pilzen herstammenden psychedelischen Substanzen solche Zustände herrührt und dann die Einheit mit Gott erfahren will. Ganz ähnlich ist das in den indischen Kulturen, nicht wahr? Die ältesten indischen Rituale, die wir aus den Veden, aus den alten Schriften kennen, sind solche Trance-Rituale, in denen man den sogenannten Soma-Trank zu sich nahm, von dem man heute nicht genau weiß, was es gewesen ist, aber es war jedenfalls ein Zustand, der in solche ekstatischen, alles verschmelzenden Zustände versetzt.
Das heißt, Rauschmittel spielen da durchaus schon eine Rolle.
Rauschmittel in Form eben von Substanzen, die in der Natur vorkommen, oder eben auch Meditation, Sie hatten schon die Derwische erwähnt, durch Rhythmus, durch Stampfen, durch Musik, durch Tanz, übrigens auch durch ausdauerndes Laufen, also bei etwa 20, 30 Minuten setzt so etwas ein, was man heute in der Psychologie den Flow nennt. Das ist eine Art Trance. Und diese gelösten oder Flow-Zustände, die sind es, die man in verschiedenen Trancen sucht.
Geht es eigentlich auch umgekehrt, dass ich, wenn ich still sitze und meditiere, in Trance komme?
In der Meditation ist es eher anders, dort sucht man nicht so ein Wegtauchen in einer Trance, sondern einen überbewussten Zustand. Also dort werden Trancen, jedenfalls in der buddhistischen Meditation, geradezu vermieden und sind verpönt, sondern dort kommt dieses Verschmelzen durch eine Überwache und nicht eine, ich will mal sagen, Unterwache Zustandsbeschreibung zustande.
Der Rausch als religiöses Phänomen. Ein Gespräch meines Kollegen Lothar Bauer-Ochse mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück. Für viele ist der Rausch vor allem aber eine Möglichkeit, dem schweren und tristen Alltag zu entkommen. So auch für viele Jugendliche in den Armenvierteln Südamerikas. Weil sie sich keine teuren Drogen wie Kokain leisten können, greifen sie zu Paco, der Droge der Vernichtung, wie sie auch genannt wird. Ein Gemisch von Abfällen aus der Kokainherstellung und industriellen Lösungsmitteln. Stoff, der extrem billig, aber auch brandgefährlich ist.
67 Tonnen Kokain haben Polizei und Zollbehörden allein in Brasilien im vergangenen Jahr beschlagnahmt, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Und die Gewalt in den Favelas lässt sich auf den blutigen Krieg verfeindeter Drogengangs zurückführen. Das weltweite Netz der Schmuggelrouten hat sich verändert. Brasilien ist zu einem der wichtigsten Umschlagplätze geworden. Und Brasilien ist dabei längst nicht mehr nur Transitland. Auch der Drogenkonsum im Land selbst hat über Jahre hinweg erschreckende Ausmaße angenommen. Ich habe früh mit Drogen angefangen. Kokain, Klebstoff, habe auf der Straße geschlafen und dabei Drogen genommen. Im Regen. Als ich 9 oder 10 war, habe ich dann mit Crack angefangen. Ich war auch in Entzugskliniken. Das war dann meine Kindheit. Drogen, dann Entzug, dann wieder abhauen. Ich habe es nie geschafft, über längere Zeit clean zu bleiben. Sagt Juliana da Silva, die lange auf der Straße lebte. Ihre Mutter wurde ermordet und andere Verwandte fand sie nicht. Heute ist die junge Frau 21. Von meiner Kindheit habe ich nur diese Erinnerungen. Was vor meinem 9. Geburtstag war, das weiß ich nicht mehr, denn die Erfahrung der Straße war viel zu stark. Und mit 10 habe ich mich dann im Crack verloren. Viel, sehr, sehr viel Crack. Crack wird aus Kokain hergestellt, gilt als Droge mit der schnellsten Wirkung und dem höchsten Abhängigkeitspotenzial. Und nach dem letzten Drogenbericht der Organisation Fiocruz haben fast 1,5 Millionen Menschen in Brasilien schon einmal Crack geraucht. Das ist fast jeder 100. Brasilianer. Noch häufiger ist der Konsum von Kokain. Mehr als 3% der Brasilianer haben Erfahrungen mit dieser Droge. Was in diesen Zahlen nicht auftaucht, das Elend der Straßenkinder, die oft früh in die Drogensucht fallen. Die Organisation Visão Mundial schätzt, dass in Brasilien 70.000 Kinder auf der Straße leben. Warum Drogen auf der Straße so wichtig sind, da gibt es viele Gründe. Sie helfen gegen die Kälte, gegen den Hunger, sie geben dir Mut. Deswegen sind Drogen so wichtig für die Straßenkinder. Manche trinken Cachaça, um die Kälte auf der Straße auszuhalten. Aber wir Jungs haben keinen Schnaps getrunken, sondern Kokain geraucht. Hilfsangebote haben im Moment keine Priorität. Brasiliens Politik besteht immer noch darin, die Macht der Drogenbanden zu brechen, wenn es sein muss, mit äußerster Brutalität. Mit Scharfschützen, die Verdächtige töten, dass dabei immer wieder auch Unschuldige zwischen die Fronten geraten und selbst Kinder durch Querschläger getötet werden, das nehmen die Verantwortlichen billigend in Kauf.
Ein Beitrag von Ivo Maruschik. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema. HR Info Himmel und Erde gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Daniel Donat. Tschüss und erholen Sie sich an diesem Sonntag.